ein eigenartiges Gefühl, hier mal wieder zu stehen, nach so vielen Jahren. Ich war hier von 1971 bis 1983. Und seitdem also ganz selten hier. Gut, ich mache kurz meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, Studierende und so weiter. Wir sind hier gekommen, um eine Vorlesung zu hören von mir. Die Frage ist, zu welchem Thema? Wahrscheinlich erwarten Sie, dass ich etwas zum Dolmetschen und Übersetzen erzähle. Aber da fürchte ich, dass Sie mehr davon wissen als ich. Ich habe nicht vor, viel über das Dolmetschen und Übersetzen zu sprechen, sondern ich möchte einige Grundlagen oder Vorbedingungen für das Übersetzen und Dolmetschen mit Ihnen besprechen. Und wenn ich nicht laut genug spreche oder zu schnell, dann bitte melden Sie sich, wenn Sie Fragen haben zwischendurch, bitte unterbrechen Sie mich und wir können dann gleich diskutieren. Sonst rede ich einfach weiter, ja? Also dann müssen Sie vorsichtig.
Eine Frage schon. Ja. Dürfen wir aufnehmen?
Ja, gut. Ich habe gedacht, wir können das, wir können das so machen, dass jetzt müssen wir noch über das Copyright sprechen. Ne? Ich könnte vielleicht so etwas wie ein Manuskript am Ende hier lassen, sodass Sie sich das dann mit, auch vervielfältigen können, falls Sie immer noch Interesse haben daran. Gut. Die Frage ist also eine ganz primitive Frage. Haben Sie einmal überlegt oder darüber nachgedacht, was es eigentlich heißt, wenn das jemand spricht? Haben Sie jemanden, der spricht, schon einmal intensiv beobachtet oder hat jemand anderes Sie beobachtet? Wahrscheinlich werden Sie sagen, naja gut, das wissen wir doch alles jetzt. Ja? Wir sind erwachsene Leute, wir sprechen schon seit so und so vielen Jahren und Deutsch sowieso. Also was sollte da noch Neues sein? Kennen Sie die Anekdote von den beiden Mönchen, die viele Jahre im Kloster waren und sich oft darüber unterhalten haben, wie es eigentlich im Himmel aussieht. Und da man so wenig darüber weiß, sind sie übereingekommen, dass in dem Augenblick, wo einer von den beiden stirbt, dem anderen nach kurzer Zeit erscheint und ihm sagt, wie es im Himmel aussieht. Nun können Tote selten sprechen. Also haben sie gesagt, wir machen es so, der übrig geblieben ist, der noch lebt, der stellt eine Frage und der Tote, der ihm erscheint, der kann ja dann mit dem Kopf schütteln oder mit dem Kopf nicken und dann weiß man halt, ob es so aussieht im Himmel, wie man sich das vorgestellt hat oder vielleicht anders. Und so kommt es dann auch. Eines Tages also stirbt einer von den beiden alten Herren und erscheint dem anderen und der fragt also nun völlig aufgeregt mit zittriger Stimme. Sie wissen, dass Mönche immer Latein sprechen, also mussten sie sich auf Latein unterhalten. Also er fragt mit zittriger Stimme, Taliter, das heißt so, wie wir es uns vorgestellt haben. Der Tote schüttelt nur den Kopf. Und die zweite Frage, Aliter, also anders, und der Tote schüttelt wieder den Kopf. Die dritte Frage, Qualiter, wie denn? Und dann kommt eine Grabesstimme, eine zittrige Stimme und sagt, Totaliter, Aliter, ab und, also voll und ganz anders, als wir uns das vorgestellt haben. Und ich fürchte, dass im Laufe der Zeit, der Vorlesung, Sie wahrscheinlich denken, Ihnen geht es ähnlich so. Sie haben sich das Sprechen und das Schreiben wahrscheinlich viel ganz anders vorgestellt, als ich es Ihnen erzählen möchte. Sie müssen mir nicht glauben, darum geht es nicht. Es geht nur darum, dass wir Probleme aufwerfen und zu fragen, was hat das mit dem Übersetzen und dem Dolmetschen zu tun? Also, überlegen wir einmal, wie das ist, wenn jemand sprechen möchte, also etwas äußern möchte. Da werden also eine ganz beträchtliche Zahl von Muskeln im sogenannten Mund-, Nasen- und Rachenraum in Bewegung gesetzt. Das heißt, vorausgesetzt natürlich, dass jemand schon weiß, was er sagen will. Ja, das muss er sich vorher überlegt haben. Oder wenigstens zum Teil. Es ist also eine ganz komplexe Angelegenheit, auf die man sich einlässt, wenn man sprechen möchte. Die Muskelbewegungen oder durch diese Muskelbewegungen wird, das kennen Sie alles, Atemluft normalerweise beim Ausatmen, ich glaube in der modernen PC-Terminologie würde das heißen konfiguriert, ja, also in einer bestimmten Weise gebildet. Es entstehen also Wellen, die rasch hintereinander, zum Teil auch hintereinander übergehend und sich überlagernd entstehen. Eine solche Äußerung ist in den meisten Fällen oder zum größten Teil wenigstens unbewusst. Auch das ist etwas Überraschendes wahrscheinlich, dass den meisten Sprechern nicht bewusst ist, was passiert beim Sprechen. Und zum großen Teil wissen sie auch gar nicht, was sie in der nächsten Sekunde sagen werden. Das wäre auch noch ein Problem, das wir aber jetzt mal beiseite lassen werden. Nachdem man begonnen hat zu sprechen, wird man sich mehr und mehr bewusst dessen, was da ist. Es gibt so eine Art Kontrolle. Über die Kontrolle werden wir später sprechen. Das ist nämlich auch ein sehr interessantes und sehr wichtiges Problem, wie man sich selbst kontrollieren kann und ob man das überhaupt kann. Sie haben sicherlich früher einmal oder schon oft an einem Wasserteich gestanden und dann unwiderstehlich einen Stein hineingeworfen, um dann zu sehen, was passiert. Ja? Da klatscht also der Stein ins Wasser und dann entstehen Wellen. Und die Wellen verbreiten sich ringsum, ringförmig, über die Oberfläche des Teiches. Irgendwann stoßen sie dann vielleicht auch ans Ufer. Aber da passiert eigentlich etwas Überraschendes. Das haben Sie vielleicht auch schon ausprobiert, wenn Sie so, also jedenfalls ich als kleiner Junge habe das gerne gemacht. Ich habe dann so ein Papierschäfchen genommen und auf das Wasser gesetzt und das schwimmt nicht mit den Wellen fort, sondern die Wellen verteilen sich, also dehnen sich aus und das Schiff bleibt an mehr oder minder an ein und derselben Stelle. Es wird mal emporgehoben von einer Welle, es geht mal wieder tiefer in ein Wellental hinunter, aber das bleibt an der Stelle. Das heißt, das Wasser bewegt sich gar nicht, sondern es ist, wenn Sie so wollen, fast eine Sinnestäuschung. Die Wellen bewegen sich in dem Wasser, aber nicht das Wasser selbst. Eigentlich ja selbstverständlich, ne? Denn wenn sich das Wasser von der Einschlagstelle des Steines aus bewegt, dann müsste da ja ein Loch entstehen. Denn dann würde ja das Wasser eben nach außen fließen. Tut es nicht. Genau das passiert beim Sprechen. Es entstehen Schallwellen, wie man es normalerweise nennt, Schwingungen. Diese Schwingungen verbreiten sich, aber nicht unbedingt die Luft, die Atemluft, die man ausatmet. Also sozusagen in 2 oder 3 Meter Entfernung merken Sie nicht, ob jemand bei zum Frühstück schon Knoblauch gegessen hat. Ja? Die Luft als solche. Sie gerät in Schwingungen, aber sie selbst verteilt sich, dehnt sich nicht weiter aus. Das ist eigentlich merkwürdig. Und das ist etwas, ein Grundprinzip, das ich erwähnen möchte für das Dolmetschen und Übersetzen. Es wird nichts übertragen. Man sagt immer, übersetzen bedeutet so viel wie etwas von einer Stelle in eine andere übertragen. Beim Dolmetschen. Zum Beispiel, es wird nichts übertragen. Es passiert etwas ganz anderes. Übersetzen bedeutet nicht etwas hinübertragen zu jemandem, wie Grimm noch behauptete. Nicht? Das Übersetzen sei wie das Übersetzen eines Schiffes, das auf der einen Seite der Küste beladen wird und dann hinüberschwimmt zu der anderen Seite der Küste und dort wird es wieder ausgeladen. Stimmt nicht für das Übersetzen. Allenfalls, wenn Sie unbedingt bei solch einem Beispiel bleiben wollen, dann müssen Sie sagen, der Kapitän ist ein Pirat mitten auf dem Wasser, da taucht er nämlich die Ware aus und was ankommt am Ende ist etwas ganz anderes als das, was vorher eingeladen war. Darüber können wir dann etwas später noch sprechen. So. erlauben Sie mir eine Zwischenbemerkung. Ich stamme aus einer Generation, wo es das Gendern noch nicht gab. Ich spreche also von dem Dolmetscher und dem Übersetzer und Translator und so weiter. Und das ist jetzt keine Missachtung des weiblichen Geschlechts, sondern ich finde einfach, dass es im Deutschen, damals zumindest zu meiner Zeit, so etwas gab wie ein Femininum und ein Kommune. Das heißt etwas, was beide betraf und das nannte man dann Maskulinum. Ja? Im Plural ist es sowieso alles weiblich, also da fällt es dann nicht mehr so auf. Ich finde es auch scheußlich, wenn ich dann immer sagen müsste, die Dolmetscherin und der Dolmetscher oder der Dolmetscher und die Dolmetscherin, wie das meistens gemacht wird, so mit Schrägstrich oder mit großem I oder so etwas, das ist so hässlich, finde ich. Und vor allen Dingen, das ist so unhöflich, denn man sollte doch eigentlich den Damen den Vortritt lassen. Ja? Und wenn sie sagen, der Dolmetscher strich in, dann kommen die Damen hinterher. Ich habe mir überlegt, ob man da vielleicht zu einem Kompromiss kommen könnte. Das geht. Wissen Sie, wenn man müsste dann höflich so sagen, Sprecherin, und dann nun. aber das widerspricht dann wieder dem deutschen Rhythmus. Sie wissen, dass es im Deutschen, wie in anderen Sprachen auch, ein Gesetz gibt, dass man ein berühmter Germanist, Sprachwissenschaftler B. Hagel, hat 1930 das Gesetz der wachsenden Glieder publiziert. Das heißt, bei einer Aufzählung verlangt der Rhythmus, dass das längste Glied am Ende steht. Also müssen doch die Damen wieder hinterher kommen. Ja? Sie kennen das vielleicht aus der deutschen Dichtung, das haben Sie bei Herrn Kelletat sicherlich schon gehört, das Nibelungenlied zum Beispiel, die drei Burgunderkönige, die heißen Gunther und der Gernot und der Giselher der Junge. Das wird ganz mechanisch dahinter gesetzt, der Junge. Beim dritten Mal weiß man, dass er der Jüngste ist, aber darum geht es ja nicht, sondern es geht einfach darum, dass die Glieder gelenkt werden müssen bis zum Ende. Also erlauben Sie mir, dass ich nur das Männliche nehme, weil es eben beide betrifft. So, diese Luftwellen, nun diese Schwingungen, von der ich sprach, die breiten sich aus, nicht nur wie die Ringe auf dem, die Wellen auf dem Teich auf einer Ebene, sondern wie eine Kugel in jeder Richtung. Das Komische ist ja, dass jemand, der hinter mir steht, trotzdem hört und versteht, was ich sage. Ja, das wäre also bei den Wellen im Teich anders. Kurz und gut, also diese Schallwellen, die sie oft genannt werden, oder Schwingungen wäre vielleicht besser zu sagen, die sind nun gar nicht, stehen gar nicht allein im Raum. Oder genauer gesagt, es passiert noch etwas ganz Seltsames. Ich weiß nicht, wie weit Sie sich das überlegt haben. Im Grunde genommen wird nämlich kein Schall in irgendeiner Weise transportiert, weitergegeben oder wie Sie es nennen wollen. Es gibt im Weltall, im Universum, wenn Sie so wollen, keinen Schall. Es ist Totenstille. Genauso wenig gibt es Licht. Es ist dunkel. Es gibt keine Wärme. Es stinkt auch nicht. Das ist vielleicht ein Vorteil. Aber das, was wir als Schall hören oder was wir sehen, beruht auf Emissionen, Schwingungen, beim Sehen etwa den masselosen Photonen, Elementarteilchen, die von einem Gegenstand ausgehen und unser Auge treffen und reizen. Dann glauben wir sehen etwas oder es gäbe Licht oder wir hören etwas und so weiter. Das liegt an uns. Die zweite, für mich sehr, sehr wichtige Bemerkung zum Übersetzen und Dolmetschen. Es gibt nicht, Reales in dem Sinne, dass das, was wir hören, sehen und so weiter, an uns selber liegt. Das ist nicht Objektives irgendwo in der Welt. Die Welt ist stumm, sie ist dunkel, sie ist kalt. Nein, sie ist weder kalt noch warm. Wir haben nicht einmal einen Ausdruck dafür. Schauen Sie, das ist seltsam. Ja? Unsere Sprache ist so gebaut, dass wir uns damit verständigen können in unserer Menschenwelt. Und diese Menschenwelt ist nicht die sogenannte Realität, mit der es zum Beispiel Physiker zu tun haben. Auch das stimmt wieder nicht ganz. Entschuldigung, das ist sehr schwer auszudrücken. Denn der Physiker arbeitet natürlich auch mit einer Welt, die er wahrnehmen kann, auf seine Weise. Und auch das ist nicht die Welt an sich, wie Kant vielleicht gesagt hätte, ja, das Ding an sich. Das ist etwas sehr, sehr Schwieriges. Ich möchte Sie eben nur darauf hinweisen, dass es hier eben, dass all die Dinge, die wir als selbstverständlich hinnehmen, also Licht, Farbe, Wärme, Schall, Geruch und so weiter, an uns selbst hängen, so wie wir Menschen gebaut sind. Wir nehmen so etwas wahr. In Wirklichkeit ist es eben ganz anders. Ja? Totaliter aliter, wie die beiden Mönche feststellen mussten. Die Umwandlung, die nun passiert, der Schwingungen, in dem Augenblick, wo ich jetzt spreche, und Sie glauben, Sie hörten etwas, diese Umwandlungen, die geschehen in Ihrem Gehirn. In Ihrem Gehirn ist etwas ungenau gesagt, es ist eine Verkürzung. Es müsste offiziell heißen neurophysischer Apparat, aber das klingt nicht ganz so hübsch. Das heißt also, das Kernstück davon ist eben immerhin noch das Gehirn. Und dort werden also nun die Schwingungen, die eingehenden Schwingungen, durch wiederum auf verschiedenen Weisen verändert, dann zu dem Eindruck, den wir hören oder sehen und fühlen und so weiter nennen. Wichtig ist dabei auch noch, dass das erstens typisch menschlich ist. Und andere Organismen haben ihre eigenen Arten und Weisen, etwas zu hören, zu sehen, wahrzunehmen, was immer es sein mag oder auch nicht sein mag. Das heißt, wir können nicht von uns auf andere schließen. Und, was vielleicht am allerschlimmsten ist, ich kann nicht einmal von mir auf andere schließen. Ich glaube zwar, dass Sie auch etwas hören, wenn ich jetzt etwas sage, das merke ich ein bisschen an Ihren Reaktionen, aber was Sie da wirklich merken, wie Sie etwas merken und so weiter, das ist durchaus individuell. Wir werden das ein bisschen nachher noch glätten und sagen, es ist nicht nur individuell. Aber bitte, es ist ganz, ganz wichtig, dass das Individuelle für mich im Vordergrund steht. Dass es zwar Möglichkeiten gibt, von zu inferieren, also von mir aus kann ich schließen auf andere, aber das bleibt doch irgendwo immer fraglich. Das Beispiel, das stammt von Ludwig Wittgenstein, das man vielleicht hier anwenden müsste, ungefähr, ich zitiere nicht genau, wenn du sagst, du hättest Zahnschmerzen, dann muss das so etwas sein, was aus das, was ich fühle, wenn ich Zahnschmerzen habe. Ja? Aber wie sich das anfühlt und wie das ist, das wissen wir nicht. Genau, zumindest. Ja? Ungefähr. Wir glauben schon jemandem, der sagt, er hat Zahnschmerzen und es tut weh, dass es weh tut. Aber wie weh es tut, ob wenn wir an der Stelle ständen, auch sagen würden, es tut weh, oder vielleicht sogar noch schlimmer sagen würden, es tut sehr, sehr weh oder sowas, das können wir nicht feststellen. Ja? Früher habe ich immer das Beispiel gebraucht, das ist jetzt so abgegriffen, was passiert, wenn ich zu jemandem sage, ich liebe dich. Es muss wohl etwas sein, was der Mann meint, wenn ich diesen Satz auch sagen würde. Aber ich weiß es nicht genau, ja. Ich bin nicht so weit. Das heißt, das Verstehen beim Hören etwa oder beim Sehen ist wiederum abhängig von der Art und Weise, wie wir es aufnehmen. Es ist nicht das, was herein transportiert wird, ja? Sondern es ist etwas, was bei uns in unserem eigenen Kopf steht. Und ich werde nachher noch einmal darauf zurückkommen, dass wir im Grunde genommen, wie Leibniz sagte, fensterlose Monaden sind. Das heißt, jeder hat seinen eigenen Kopf und niemand kann in den Kopf eines anderen Menschen hineinsehen. Wir haben uns daran gewöhnt, miteinander auszukommen, so wie wir etwa, wenn uns jemand entgegenkommt, wir ihm ausweichen können, damit wir nicht zusammenprallen. So ungefähr müssen Sie sich das vorstellen, auch beim sogenannten Verstehen, beim Hören und Sehen und so weiter. Aber es bleibt doch etwas sehr, sehr Fragliches übrig. Ich habe so einen hübschen Passus gefunden bei Franz Brentano. 1909 schrieb er in einem Brief an jemanden: Es ist im höchsten Grade paradox zu sagen, dass einer ein ens rationis, also ein Lebewesen, zu heiraten verspreche und sein Wort erfülle, indem er ein wirkliches Wesen heiratet. Also zwei ganz verschiedene Dinge, ja? Er sagt zu jemandem, noch einmal, es ist paradox zu sagen, dass einer ein ens rationis zu heiraten verspricht und das Wort damit erfüllt, dass er einen wirklichen Menschen heiratet. Das heißt, dieses ens rationis, ja, dieser Organismus, dieses Lebewesen und so weiter, ist nicht identisch mit dem Lebewesen, das vor mir steht, sondern es ist mein Bild von dem Lebewesen des anderen. Ja, oder von dem Leben und so weiter des anderen. Das werde ich immer wieder betonen. Um das gleich ein wenig abzumildern, damit Sie nicht ganz frustriert von dannen gehen, wir leben natürlich alle in einer Gemeinschaft. Der Mensch kann nicht absolut isoliert allein leben. Das konnte auch Robinson nicht auf seiner Insel, wie Sie wissen. Wir brauchen die Gemeinschaft anderer Menschen, überhaupt anderer Lebewesen, nicht nur Menschen, aber im Wesentlichen jetzt die Menschen, und wir müssen mit diesen, in unserer Gemeinschaft, in der wir leben, oder den Gemeinschaften, in denen wir leben, auskommen. Und da haben wir uns etwas ganz Kluges ausgedacht. Wir haben uns nämlich Regeln ausgedacht, wie man miteinander auskommen könnte. Diese Regeln nennen wir Kultur. Wir wissen, wie wir uns gegenüber jemandem benehmen müssen. Wenn ich meinen Kollegen oder meine Kollegin morgens treffe, dann muss ich lächelnd Guten Morgen sagen, sonst könnte es Streit geben, nicht wahr? Wir haben uns also aneinander angepasst, indem wir bestimmte Regeln konventionell ausgemacht haben. Und solange wir diese Regeln mehr oder minder einhalten, funktioniert die Gemeinschaft. Aber bitte, diese Regeln sind wieder einzelne Regeln. Die sind bei uns entstanden. Ich werde auf eine bestimmte Weise Guten Morgen sagen und vielleicht dabei so etwas wie ein Lächeln versuchen und so weiter. Wie das jetzt wirklich vor sich geht bei dem anderen, wie er das auf oder sie das aufnimmt, ist wiederum ein Rätsel. Schauen Sie, ich habe mich noch nie selbst gesehen. Ich weiß also gar nicht, wie ich aussehe. Sie sitzen jetzt alle vor mir und Sie werden sagen, naja, da steht er nun, ne? Der Vermehr. Ich sehe mich nicht. Ja? Es gibt keine Möglichkeit für mich, nicht zu sehen. Ich habe den Vorteil, dass ich Sie sehen kann und Sie können sich nicht sehen. Und dabei muss es dann bleiben. Sie werden sagen, natürlich, ich kann doch vor den Spiegel gehen. Und ich sehe doch im Spiegel. Weit gefehlt. Haben Sie es mal probiert? Dieses Ding, das da im Spiegel Ihnen entgegen lächelt oder auch nicht, ist nämlich etwas ganz, ganz Eigenartiges und sehr, sehr, wie soll ich sagen, Asoziales. Denn wenn Sie zum Beispiel diesem Spiegelbild mit der rechten Hand zuwinken, das Ding da drin nimmt die linke Hand. Das heißt, Sie sehen nicht sich, Sie sehen so müsste man das sagen, ein Spiegelbild von sich. Ja? Und so geht es immer und überall. Sich selbst sehen geht nicht. Sich selbst beobachten geht nicht. Man beobachtet sein Spiegelbild oder etwas Ähnliches und sagt dann, das bin ich. Wie weit man es ist oder wie weit nicht, weiß man nie. Ist praktisch nicht feststellbar. Und so geht es eben mit allem anderen auch. Wie ich vorhin sagte, von Wittgenstein Schmerz zum Beispiel, hier ist noch ein hübscher Satz, das sind zwei Sätze, von Henry James. Immer blicken Sie so kühl, wiederholte sie. Sie hatte ihn zu verstehen gegeben, dass sie ihn liebte. Ja? Das heißt, man muss gar nicht sagen, das und das und das ist der Fall, sondern auf die Art und Weise, wie in einer Situation sich jemand verhält, kann der andere, der Partner oder die Partnerin daraus irgendwie schließen, ja, wie Wittgenstein nicht, dass es ungefähr so etwas sein muss, wie das, was ich empfinde, wenn ich so etwas sagen würde oder so ähnlich. Dieses Problem nun ist natürlich nicht neu, nicht von mir erfunden worden. Das ist ein Problem, das die Menschen seit Jahrtausenden mit sich herumtragen und diskutieren. Und sie sind nie zu einem Ergebnis gekommen. Wenn sie in der Philosophie nachschauen, vor allen Dingen zum Beispiel in der mittelalterlichen Philosophie, wo solche Dinge immer wieder diskutiert worden sind. Wenn Sie nachschauen, man ist nie wirklich zu einem allgemeinen Ergebnis gekommen. Bis heute hin nicht. Auch heute noch ist es so, dass unter Philosophen der Streit, was man unter Realität verstehen kann, genauso heftig tobt wie vor 2500 Jahren oder mehr. Und man einigt sich nicht. Das liegt zum Teil daran, dass man sich nicht genau genug ausdrückt. Man versteht sich doch. Man hat sich doch immer verstanden, meint man, nicht wahr? Also gibt man sich nicht so viel Mühe. Das ist das eine. Und das andere ist, dass man eben auch sehr, sehr schwer ausdrücken kann, worum es denn nun eigentlich geht, weil wir keine Sprache haben für eine Realität, die nicht unsere ist. Ja? Unsere Sprache, unsere Denkweise ist die Denkweise eben des Menschen in einer Welt, die er nicht kennt. Und damit muss er sich zufrieden geben. Wenn Sie einen Augenblick über den Tellerrand hinausschauen, dann sagen Sie, ja natürlich, das habe ich auch schon auf dem Gymnasium gelernt, zum Beispiel, dass Bienen andere Farben sehen und Farben anders sehen als Menschen zum Beispiel. Ja? Das Spektrum der Farben für Bienen ist ein anderes als für Menschen. Das heißt, sie sehen eine ganz andere Welt. Und wir können nicht wissen, was sie sehen, wie sie es sehen. Ja? Wir hoffen nur, dass sie den Honig nach Hause bringen. Und das ist die Hauptsache für uns. Und so geht es eben mit allen anderen auch. Um einen Schlüsselbegriff zu gebrauchen hier, das wäre für mich der Begriff Perspektive. Die Art und Weise, wie man etwas sieht, wahrnimmt, hört und so weiter. Ja? Wir Menschen sind auf eine bestimmte, mehr oder minder allgemein menschliche Perspektive hin gebaut als Organismen. Und jeder Einzelne hat innerhalb dieser Perspektive wiederum eine Skala von Perspektiven zur Verfügung, mit der er seine Welt sieht. Sodass wir also wie so bei dieser russischen Puppenschachtel, ja, einer im anderen. Da ist die Realität irgendwo, an die kommen wir nicht heran, dann die menschliche Realität und dann die Realität der einzelnen Kulturen und darin der einzelnen Individuen und so weiter und so weiter. Ja? Und irgendwo ganz klein da drin. Da könnten wir uns dann selber im Spiegelbild wiederfinden, aber eben auch nicht in der Realität. Also, worauf ich hinaus will, und das ist für mich für das Übersetzen sehr wichtig, ich will es gleich von Anfang an betonen, das werde ich immer wiederholen müssen, dass die Welt, wie wir sie wahrnehmen, entsteht in unserem eigenen Kopf, zum Teil durch die Gemeinschaft mit, sagen wir mal, verallgemeinert in einem gewissen Sinne. Es ist nicht nur individuell, aber es ist weitgehend individuell. Die Welt da draußen geht uns nichts an, an die können wir auch nicht heran. Und was immer wir jetzt tun, das müsste von hier ausgehen. Und das, glaube ich, ist etwas, was sehr, sehr weit greift. Denn wenn ich weiß, dass andere Menschen etwas anderes wahrnehmen, auf andere Weise wahrnehmen, sehen, hören und so weiter, dann müsste doch am Ende müssten zwei Dinge herauskommen, die im Mittelpunkt unseres ganzen Lebens stehen müssten. Auf der einen Seite nämlich die, wie sollen wir das nennen, das Wort Toleranz ist nicht mehr so beliebt heute, also sagen wir mal Gleichberechtigung, wenn wir wollen. Ja? Jeder Mensch hat sein Recht zu sein, wie er ist. Und das führt uns zu einer Verantwortung, zu einer ethischen Verantwortung dem anderen gegenüber, dem anderen das Recht zu lassen, anders zu sein. Das stammt übrigens, dass La Responsabilité de l'autre ist der Ausdruck von Emmanuel Levinas, dem französischen Philosophen. Also Ethik bedeutet die Verantwortung vor dem anderen. Des anderen, dem anderen, also im Deutschen ist es sogar noch weiter als im Französischen zu fassen. Ich hebe diese Individualität so stark hervor, weil es eben nicht möglich ist zu sagen, übersetzt, was da steht, oder du verstehst doch, was ich meine, ja? Sondern dass es mir darum geht, dem anderen die Freiheit zu lassen, anders zu verstehen und anders zu reagieren, als ich es denn gern hätte. Zum Beispiel. Natürlich gibt es, wie gesagt, interindividuelle Übereinstimmungen. Aber das ist eine Frage des Grades. Es gibt eine Philosophie, die von im deutschen Bereich von Konrad Lorenz herstammt. Das ist der sogenannte die evolutionäre Erkenntnis Philosophie und Theorie. Das heißt, hier wurde versucht von Konrad Lorenz und seinen Nachfolgern, vor allen Dingen heutzutage vertreten von Gerhard Vollmer, die These, dass der Mensch, dass die Realität, die der Mensch wahrnimmt, die Realität für den Menschen ist. Was dahinter steckt, kann man zum Teil erfahren in der Mikrophysik und so weiter. Aber wir müssen uns mit dieser Realität begnügen, sozusagen. Und diese Lorentzsche evolutionäre Erkenntnistheorie hat einen Vorläufer gehabt von dem Briten Campbell. Er nannte das Evolutionary Epistemology. Epistemology ist eben wiederum Erkenntnistheorie. Evolutionary Epistemology. Und man spricht auch vom sogenannten, und das finde ich einen sehr guten Ausdruck, vom hypothetischen Realismus. Hypothetisch insofern, als wir eben nicht sagen können, das ist die Realität, sondern es ist die von uns angenommene Realität. Ich zitiere einmal Vollmer etwas ausführlich. Der hypothetische Realismus lässt sich durch folgende Stichworte charakterisieren. Existenz einer bewusstseinsunabhängigen, gesetzlich strukturierten und zusammenhängenden Welt. Teilweise Erkennbarkeit und Verstehbarkeit dieser Welt durch Wahrnehmung, Denken und eine intersubjektive Wissenschaft. Hypothetischer, das heißt fehlbarer und deshalb vorläufiger Charakter aller Wirklichkeitserkenntnis. Diese Thesen teilt der hypothetische Realismus mit dem kritischen Rationalismus, der darüber hinaus das methodische Instrument der Kritik besonders betont. Im Rahmen dieses Standpunktes ist die Frage, wieso wir die Welt erkennen können, sinnvoll und berechtigt. Sinnvoll und berechtigt, aber zugleich auch begrenzt. George Gaylord Simpson, 1963, hat das drastisch auf den Punkt gebracht. Der Affe, der keine realistische Wahrnehmung von dem Ast hatte, nachdem er sprang, war bald ein toter Affe und gehört daher nicht zu unseren Urahnen. Ja, das heißt also, wir müssen versuchen, in einer Welt zurechtzukommen, die wir uns jetzt gezimmert haben, sozusagen, und die nicht unsere Realität als solche ist. Gut. Vielleicht verstehen Sie jetzt, wenn ich behaupte, dass ich mir etwas Unmögliches vorgenommen habe, nämlich eine Vorlesung zu halten. Und das ist, wie gesagt, dann, nach dem, was ich behauptet habe, gar nicht möglich. Ich kann zwar lesen hier, ich kann anderthalb Stunden lang und länger sprechen, aber was dabei herauskommt, das ist Ihr Resultat und nicht meines. Insofern ist die Verantwortung bei mir nicht so groß. Ja, Sie müssen für sich selbst leben. Aber immerhin. So, wir haben vom Sprechen gesprochen vorhin. Ich möchte das zum Sehen auch noch etwas ausweiten. Schauen Sie, hier liegt also jetzt das Manuskript vor mir. Und Sie sagen, ja gut, jetzt liest er ab, was da steht. Nein, da steht nämlich nichts auf dem Papier. Das, was ich mitgebracht habe hier, ist schmutziges Papier. Es gehört eigentlich in den Papierkorb. Da sind Farbflecken drauf, in jeder Menge. Und damit hat es sich. Allerdings, etwas vielleicht ändert sich doch, wenn ich nämlich genau hinschaue, dann stelle ich fest, dass diese Farbflecken irgendwie alle gleich aussehen oder sehr ähnlich aussehen. Sie wiederholen sich immer wieder in der Art und Weise, wie sie da stehen. Und jetzt kommt etwas ganz Wichtiges. Ich behaupte, das sind Buchstaben und aus den Buchstaben lassen sich Wörter zusammensetzen und so weiter. Woher weiß ich das? Ich habe das so gelernt. Das hat mir der Lehrer in der Schule gesagt und ich habe ihn blindlings geglaubt. Ja. Das, also passen Sie auf, wenn Sie hier Vorlesungen und so weiter hören. Das heißt also, auch auf diesem Stück Papier hier steht eigentlich gar nichts, sondern hier sind nur Farbkleckse. Ich interpretiere diese Farbkleckse in einer bestimmten Weise und behaupte dann, da steht etwas, was ich verstehe. Das ist nicht auf dem Papier, sondern das interpretiere ich aus diesem Papier heraus. Ganz, ganz wichtig. Ja? Für das Übersetzen wieder. Sie übersetzen nicht einen Text in eine andere Sprache oder was immer es ist, sondern Sie legen erst einen Sinn in diese Farbkleckse hinein, statt sie gleich in den Papierkorb zu tun. Und das, was Sie dort hineinlegen, Ihre Interpretation, die kann als Grundlage dienen dann für Ihre Übersetzung. Das heißt, für Ihre Neuschaffung eines anderen Textes, der eventuell wieder zu einem Papier voller Dreck führt und auf das Sie dann ganz stolz sind und für das Sie auch noch Geld verlangen, sodass also am Ende nicht dieser Text im Papier ist. Nie. Da steht nichts drin. Das ist ganz, ganz wichtig, denke ich. Verstehen würde also bedeuten, dass wir aus einer Wahrnehmung heraus etwas uns selbst zusammenlesen, im doppelten Sinne des Wortes lesen, wie bei Ehren lesen, und dann behaupten, das habe ich jetzt gelesen und gelernt. Ich mache einen Unterschied in der Terminologie, das ist schon ganz wichtig, für mich jedenfalls, Sie müssen es nicht nachmachen. Das, was hier auf dem Papier herumsteht, das nenne ich ein Extrem. Also etwas, aus dem ich einen Text mache. In dem Augenblick, wo ich das, was hier steht, mir anschaue und nach dem, was der Lehrer mir gesagt hat, dass das Buchstaben sind und so weiter, mache ich daraus einen Text. Text ist also etwas Aktuelles, das nur in dem Augenblick existiert, wo ich in dem ich lese bzw. zuhöre. Und in dem Augenblick, wo ich aufhöre zu lesen und aufhöre zuzuhören, ist auch der Text, mein Text, verschwunden. Dann steht wiederum nur hier das Papier mit den Farbflecken als Textem. Textem bedeutet also, potenziell könnte daraus ein Text von jemandem gemacht werden. Also, es muss für Sie sehr tröstlich sein jetzt, wenn Sie mal demnächst also so eine Übersetzungsübung machen müssen und Sie kriegen dafür eine Note. Da müssen Sie einfach Ihrem Dozenten sagen, das habe ich da reingelesen, das ist mein Text. Ja. Ja. Das Schlimme ist natürlich, dass alle Leute so verfahren, weil sie es eben auch so gelernt haben. Auch die Wissenschaftler haben als kleine Jungs und Mädchen ihren Lehrern geglaubt, ja, und haben das beibehalten, diesen Glauben. Und sie glauben heute dann also noch, dass sie Wissenschaft betreiben, das heißt wirklich etwas herausfinden, was sie eigentlich nur hineingesteckt haben in das Objekt, das sie da gerade vor sich hatten. Gut. Nun, ich denke, das wäre zunächst also ein Vorkapitel. Das können wir jetzt eine Weile beiseite legen. Die Frage ist, wie geht es denn nun weiter? Ich habe am Anfang gesagt, also ich versuche hier Schwingungen zu erzeugen in der Atmosphäre dieses Raumes. Sie glauben, dass Sie daraus etwas verstehen, indem sie es hören und so weiter. Aber haben Sie überhaupt darauf geachtet, was hier wirklich jetzt im Einzelnen passiert? Sie sind hergekommen, so sagte ich am Anfang, und das stimmt ja wohl. Warum sind Sie hergekommen? Wenn man Sie fragt, weshalb, dann können Sie antworten, zum Beispiel, der Vermeer hält eine Vorlesung. Das würde ungefähr die Situation hier beschreiben, meinen Sie, so wie Sie es verstehen. Möchte ich das mal so annehmen. Ein ganz einfacher Satz, der diese sehr komplexe Situation beschreibt. Der Vermeer hält eine Vorlesung. Etwas höflicher vielleicht, der Professor Vermeer. Ne? Ein einfacher Satz. Grammatisch können Sie ihn sofort genau analysieren. Da ist also das Subjekt. Früher sagte man Satzgegenstand. Ich weiß nicht, ob diese Wörter noch üblich sind im Deutschen. Also das Subjekt, das ist dann der Vermeer oder der Professor Vermeer von mir aus. Dann kommt das Prädikat, das Verb, er hält, und dann kommt das Objekt. Er hält eine Vorlesung, ja, die Vorlesung. Man kann das auch anders analysieren. Es gibt also da eine soziolinguistische Handlungstheorie. Da heißt es dann, der Professor handelt, indem er eine Vorlesung hält. Er tut etwas, er ist der Agent, nicht der Agent, sondern der Agent. Oder das Agent, wenn Sie wollen. Dazu gibt es dann den Satz, der besteht aus einem Thema, in diesem Falle also dem Subjekt vielleicht, und dem sogenannten Rema, also dem Rest des Satzes. Thema und Rema. Diese Analyse passt nicht so ganz aufs Deutsche, weil es im Deutschen sehr, sehr schwer ist festzustellen, was Thema sein soll. Das ist meistens dann das Subjekt, das vorne steht, oder irgendein Adverb, nicht? Morgen gehe ich nicht in die Vorlesung, dann wäre morgen das Thema. Das ist etwas sehr Einfaches. Es gibt Sprachen, in denen Thema und Thema und Subjekt genau getrennt sind. Ja? Japanisch zum Beispiel, ne? Mit den beiden Partikeln wa und ga. Konnichiwa, denken wir i, nicht? Konnichiwa, was heute anbetrifft, sozusagen, nicht wahr? Jetzt kommt das, denke ich, das Wetter ist gut oder so ähnlich. Im Deutschen passt eigentlich diese Analyse gar nicht so gut. Ich würde bei der alten Analyse bleiben, wie mein Lehrer es mir vorgemacht hat, also Subjekt, Prädikat, Objekt. Und dann wird es gefährlich. Denn jetzt kommen sie drum, Linguisten und Philosophen, und sagen, so wie du sprichst, so beeinflusst das dein Verhalten. Die Sprache und die Sprachstruktur beeinflusst unser Verhalten. Und schauen Sie mal, was wir jetzt im Deutschen da vorfinden. Einen Satz aus einem Subjekt, einem Prädikat und einem Objekt. Und dieses Subjekt dominiert über das Objekt. Das Subjekt, der Professor von mir, macht die Vorlesung zu seinem Objekt. Sie muss ihm gehorchen, sie ist ihm untertan, sie muss tun, was er will, nämlich hier sich vorlesen lassen und so weiter. Das ist ja doch eigentlich gar nicht so, wie soll ich sagen, es ist eigentlich doch gefährlich, nicht, wenn wir in dieser Subjekt-Objekt-Struktur zu sprechen gewöhnt sind. Der Professor examiniert den Studierenden. Der Studierende ist sein Untertan sozusagen, ist sein Objekt im wahrsten Sinne des Wortes, wenn das stimmt, dass die Sprache das Verhalten beeinflusst. Der Professor, der Prüfer, ist das Subjekt. Er bestimmt, was vor sich geht. Und wir achten gar nicht darauf, nicht wahr? Schauen Sie mal an, welcher, Sie wissen, dass ich sehr, sehr konservativ bin, also meine Beispiele sind immer sehr hässlich. Welcher Mountainbiker kümmert sich eigentlich darum, wie viele Pflanzen und Tiere er tötet, wenn er einmal durch den Wald fährt? Das geht ihm nichts an, nicht? Er fährt Rad. Er würde nie sagen, er radelt, das ist so unsportlich. Aber jedenfalls, er fährt mit seinem Mountainbike über die Straßen und er dominiert, er denkt gar nicht daran, was er damit anrichtet. Aber das ist ja nur eine Möglichkeit. Es kann ja noch viel schlimmer kommen. Nehmen Sie den Satz, spreche zu Ihnen. Haben Sie einmal überlegt, was da passiert, wenn ich einen solchen Satz bilde? Ich bin das Subjekt und Sie sind mein Objekt oder meine Objekte. Und das Schlimme ist, Sie können sich gar nicht wehren. Indem ich sage, ich spreche zu Ihnen, müssen Sie darauf reagieren. Ob Sie wollen oder nicht. Sie können versuchen wegzuhören. Das ist aber auch eine Reaktion. Ja? Sie können versuchen zu ignorieren, was ich sage. Das ist aber auch eine Reaktion. Das heißt, in dem Augenblick, wo ich sage dir aber das und so weiter, ist der andere hilflos mir ausgeliefert. Das ist die Subjekt-Objekt-Struktur der deutschen Sprache. Und nicht nur der deutschen, sondern einer großen Menge von Sprachen in dieser Welt. Jedenfalls, ich weiß nicht wie viel. Das heißt, wenn es wirklich so ist, dass die Sprachstruktur das Verhalten der Menschen mitbestimmt, dann müsste es doch wirklich schlimm zugehen, oder muss es schlimm zugehen, indem nämlich die Dominanz des einen und die Unterwürfigkeit des anderen das Weltgeschehen bestimmt. Ich bin nicht ganz sicher, ob es nicht doch wirklich so ist. Können wir darauf an, nicht wahr? Und in dem Satz, der Professor hält eine Vorlesung, passiert noch etwas. Vorlesung, Objekt, ja. Aber was passiert denn in Wirklichkeit? Sie sitzen jetzt hier und Sie kommen in meinem Satz, der diese Situation beschreibt, gar nicht vor. Ich ignoriere Sie völlig. Denn der Professor hält eine Vorlesung, da ist keine Rede von Hörern, die da sind. Ja? Das heißt, ich ignoriere Sie. Ich habe mich zum Boss aufgeworfen und Sie sitzen nun da und manche von Ihnen halten es ja immer noch aus. Und ich brauche Sie gar nicht zu erwähnen. Dabei weiß ich doch, dass ohne Sie ich keine Vorlesung halten kann. Wenn Sie nicht da wären, und ich würde mich hier hinstellen und würde anfangen, etwas vorzulesen, dann hätte ich gleich den Psychiater auf dem Hals. Nicht wahr? Also das wirklich Wichtige, das, was wir in unserer Sprache in das Objekt hineinstopfen, ist eigentlich das Subjekt. Ja? Sie bestimmen, ob ich eine Vorlesung halten kann oder nicht, indem Sie herkommen und eventuell auch bleiben. Ja? Und das kümmert mich gar nicht. Unsere Sprache ist asozial, unsere Sprache ist unhöflich oder schlimmer noch als das, sie ist dominant. Wir tun einfach so, als beherrschten wir die Welt. Manchmal ist das nicht ganz so offensichtlich. Stellen Sie sich vor, Sie haben in der Sprechstunde von Ihrem Professor ein Buch bekommen und Sie gehen jetzt hin und sagen, er will, dass ich das Buch lese. Er will, Objekt, dass ich das Buch lese. Also ich bin sein Objekt geworden. Nicht wahr? Sie können das etwas kaschieren, indem Sie sagen, ich soll das Buch lesen. Und in diesem Soll steckt eigentlich drin, dass der eigentliche Dominante wiederum der Professor ist. Ich soll heißt ja, jemand befiehlt mir das. Wir können das also wunderbar kaschieren und deshalb, die Sprache ist so gefährlich, wir merken nicht, was wir wirklich sagen, wenn wir reden. Ja? Sondern wir haben uns so daran gewöhnt, dass wir es für ganz normal halten, so zu sprechen. Versuchen Sie doch einmal, so als Übung hinterher, nach der Vorlesung, vielleicht auch noch einen Tag länger, festzustellen, was Sie alles sagen, wie Sie es sagen und was dahinter steckt, was das mitbedeuten kann. Sie werden sagen, naja gut, das ist eine Spinnerei, nicht wahr? Im Grunde genommen, wir reden alle so und wir schlagen uns dabei nicht die Köpfe ein. Ich weiß nicht, ob nicht die ganze Wirtschaftsordnung, die wir im Augenblick haben und in der sogenannten glorreichen Globalisierung, zum großen Teil davon abhängt, dass wir uns gar nicht mehr überlegen, was wir wirklich sagen, denken und tun. Ich weiß es nicht, das war nur so ein Vorschlag. Nicht alle Sprachen sind so. Ich werde in der nächsten Stunde, in der Vorlesung, wenn Sie wiederkommen, vielleicht eine Sprache oder zwei Sprachen besprechen mit einer ganz anderen Struktur und wir können dann mal schauen, ob das Auswirkungen hat auf das Verhalten der Leute oder haben kann zumindest. Es gibt natürlich Sprachen, in denen diese Subjekt-Objekt-Struktur nicht ganz so deutlich auffällt. Wir haben auch im Deutschen Möglichkeiten, sie irgendwie zu umgehen. Es gibt noch dativische Ausdrücke im Deutschen, die ohne diese Subjekt-Objekt-Opposition auskommen. Zum Beispiel, wenn ich sage, das freut mich oder das genügt mir oder so, ja, da wird kein Subjekt genannt. Das ist jedenfalls nicht klar zu, nicht auszumachen, was wirklich hier Subjekt sein soll. Wir lassen das offen. So wie wir das ja auch etwa tun können mit sogenannten impersonalen Sätzen wie es regnet. Was regnet da eigentlich? Wir wissen es nicht genau. Wir helfen uns nur damit, dass wir da etwas einsetzen, ein es zum Beispiel, das keinen Sinn hat. Übrigens, dieses S im Deutschen macht ein bisschen Schwierigkeiten für die Linguisten, denn es ist ja kein Subjekt, es regnet, ja, sondern es ist einfach ein Platzhalter, ja, wenn ich mich nicht irre. Es kann im Deutschen, das haben Sie gelernt sicherlich, es kann im Deutschen kein Satz mit einem finiten Verb anfangen, kein Behauptungssatz, ja, kein Aussagesatz mit einem finiten Verb anfangen. Ist Ihnen das schon aufgefallen? Das muss, vor dem Verb muss immer etwas anderes stehen. Entweder ein Subjekt, zum Beispiel der Professor hält eine Vorlesung, oder morgen hält der Professor eine Vorlesung. Das heißt, das Verb steht immer an zweiter Stelle und kann im Aussagesatz nicht da weg. Und wenn Sie eben nicht wissen, wer die Vorlesung hält, dann sagen Sie etwa, es regnet oder es schneit und dann müssen Sie nur den Platz irgendwie ausfüllen. Gut. Es gab eine Zeit im Deutschen bis etwa ins, ja, ich glaube, 18. Jahrhundert hinein, wenn ich mich nicht irre, wo diese Subjekt-Objekt-Struktur noch nicht so deutlich war, wo man zum Beispiel anstelle eines Subjekts oder auch Objekt, vor allen Dingen eines Objektes, auch einen anderen Kasus setzen konnte, zum Beispiel so einen Genitiv. Das kommt, glaube ich, bei Luther mehrfach vor. Er spricht davon, dass es viel Klagens, Weinens oder Heulens gab. Ja? Also nicht wen oder was hat es gegeben, kein direktes Objekt. Ob das jetzt so ist, dass sich im Laufe der Zeit dieses Akkusativobjekt deshalb ausgebreitet hat, weil wir dominanter geworden sind oder nicht, das weiß ich nicht, aber man könnte mal darüber nachdenken. Manchmal kann man das natürlich auch etwas kaschieren. Bei Thomas Hobbes, 1651, steht so ein schöner Ausdruck. Ich lese den mal vor. Sie können alle Englisch, ja, das brauche ich nicht zu übersetzen, denke ich. Es geht darum, dass man schon immer mit Sprache versucht hat, Verhalten zu manipulieren. Und er sagt also zum Beispiel, dass schon die alten Griechen und Römer das gewusst hätten und sie hätten Ausdrücke geändert, um das Gesetz zu manipulieren. Ich zitiere: "From the reading, I say, of such books, men have undertaken to kill the kings, because the Greek and Latin writers, in their books and discourses of policy, made it lawful and laudable for any man so to do, provided before he do it, he call him tyrant, for they say not regicide, that is killing of a king, but tyrannicide, that is killing of a tyrant, is lawful." Ja, ein König darf man nicht töten, aber einen Tyrannen darf man töten. Um also einen König töten zu können, nennt man ihn einen Tyrannen. Sie lachen. Das ist doch das, was wir ganz normal tun. Wir sprechen von Terroristen zum Beispiel. Und können sie dann anders behandeln, als wenn sie sagen würden, Freiheitskämpfer. Na? Haben Sie es überlegt? Das hängt auch wiederum mit der Art und Weise zusammen, wie wir die Welt, wenn Sie so wollen, sehen. Wir glauben ja zum Beispiel, dass wir Gegenstände in der Welt sehen. Wir haben uns nicht so klar gemacht, wie das kommt. Im Altertum, das heißt in der Antike, gab es einen Streit zwischen den sogenannten Wissenschaftlern, den Physikern, wenn Sie so wollen, ob eigentlich der Mensch einen Sehstrahl ausstrahlt, um ein Objekt zu sehen, oder ob das Objekt etwas ausstrahlt, einen Lichtstrahl, den der Mensch dann wahrnimmt. Wer hat recht? Sehe ich das Ding oder wird das Ding von mir gesehen, sozusagen? Ja? Heute sagen die Wissenschaftler, es ist ganz klar, es gehen Energieteilchen, Photonen aus von einem Gegenstand, treffen unser Auge und wir sehen dann diesen Gegenstand. Das heißt, in Wirklichkeit ist es so, dass wir nicht sehen, sondern der Gegenstand wird gesehen von uns, was etwas anderes ist, nicht wahr? Beim Hören müsste es dann ähnlich so sein. Es gibt in der Literatur und in den Sprachstrukturen gibt es immer noch Hinweise und kurioserweise werden sie fast nie beachtet. Also beispielsweise im Lateinischen, ich weiß nicht, wer von Ihnen Latein kann, sehen heißt auf Lateinisch videre, Video, ich sehe, zum Beispiel. Und es gibt daneben aber das sogenannte Passiv, videtur, und das heißt, es erscheint mir, es scheint so. Ja, mi videtur heißt mir scheint, ich denke das, ich glaube das und so weiter. Das heißt, hier haben sie beide Ausdrücke nebeneinander noch. Und der Römer brauchte sich nicht zu entscheiden, zu welcher Wissenschaft er Zuflucht nehmen wollte. In der Literatur spielt das eine Rolle zum Teil, und mir ist aufgefallen, dass das aber gar nicht beachtet wird heutzutage. Also zum Beispiel die Geschichte, da wo der Prometheus da am Kaukasus gefesselt worden ist, da kommt das Wort Videtur vor. Und das heißt nicht, man sah ihn dort, sondern von ihm ging das aus, diese schreckliche Situation. Ja? Und die Menschen konnten sie wahrnehmen. Bis ins 16. Jahrhundert hinein war man sich nicht einig, wie gesagt, ob der Seestrahl, in welche Richtung der Seestrahl geht. Seestrahl sagte man damals. Ja? Das war, Johannes Kepler, also 16. Jahrhundert, der endgültig bewiesen hat, dass von einem Gegenstand Partikel ausgehen und das Auge reizen. Und da ist dann noch ein interessanter Unterschied zwischen Hören und Sehen zum Beispiel. Um etwas zu sehen, müssen wir uns dem Gegenstand zuwenden, damit dessen Photonen unser Auge treffen können. Wir brauchen die Ohren nicht in eine bestimmte Richtung zu lenken, damit wir hören, sondern die Schwingungen, die Luftschwingungen, die treffen uns allemal, ob von vorne, von hinten oder von der Seite. Da ist also schon ein ziemlich großer Unterschied. Gut. Ich komme zurück noch einmal auf das, was ich offen lassen musste und über das wir das nächste Mal ausführlicher sprechen werden, nämlich auf die Frage, inwieweit beeinflusst eine Sprachstruktur, die wir täglich gebrauchen, das Verhalten des Menschen. Sie wissen, dass es eine Zeit lang gab, eine große Modeerscheinung in der Sprachwissenschaft, in der Linguistik, etwa bei Benjamin Lee Wolf. Ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen oder noch kennen. Er betonte mit seinem Lehrer Edward Sapir, sagt man auf Englisch, glaube ich, also Sapir müsste er eigentlich heißen. Er hat die Hypothese vertreten, dass das menschliche Denken wesentlich durch Sprache bestimmt werde. Jacobson, ein berühmter Linguist, hatte dagegen argumentiert, dass Sprachgemeinschaften und Sprecher dort, wo es für sie relevant erscheint, auch entsprechende Mittel für die adäquate sprachliche Bewältigung der Realität entwickeln, also umgekehrt. Nicht, weil das Verhalten bestimmt die Sprachstruktur, oder die Sprachstruktur bestimmt das Verhalten. Wer hat recht? Auch wenn Jacobsons Einwand theoretisch zutrifft, so ist doch empirisch nicht zu übersehen, dass durch konventionalisierte Sprachmittel sehr wohl auch Lebenswirklichkeit geschaffen, gestaltet, gegliedert und bewertet wird. Das heißt, dass zwischen dem menschlichen Denken, Fühlen und Handeln einerseits und der Sprache andererseits eine unleugbare Korrelation besteht. Sprache ist trotz der theoretischen Möglichkeit der metasprachlichen Reflexion vor allem ein gewachsenes Zeichensystem, in dem sich die kulturelle Erfahrung einer Gemeinschaft niederschlägt, als solche tradiert wird und somit auch die aktuellen Denk- und Verhaltensmuster bestimmt. So sagt Prunsch in seiner Einführung in die Translationswissenschaft. Prunsch ist Professor in Graz in Österreich. Sehr gutes Buch, empfehle ich dringend. Was hier nun so steht, hat aber wiederum einen Haken. Schauen Sie, hier heißt es, Sprache ist trotz der Möglichkeit der Reflexion ein gewachsenes Zeichensystem, in dem sich die kulturelle Erfahrung einer Gemeinschaft niederschlägt, als solche tradiert wird und somit auch die aktuellen Denk- und Verhaltensmuster bestimmt. Das Problem dabei ist nämlich, was würden Sie meinen, wenn ich Sie frage, wo existiert denn die Sprache? Müssen Sie doch alle wissen, Sie sprechen doch etliche Sprachen. Wo existiert die Sprache? Ich weiß es nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie irgendwo hier in Germersheim in einem Schrank untergebracht ist oder irgendwo und man sie dann hervorholt, wenn man sie braucht. Offensichtlich ist hier ein weiteres Problem, das man überlegen müsste, aber bisher wenigstens unzureichend nur angefasst hat. Sprache existiert offensichtlich gar nicht, wie wir uns das immer vorstellen. Ja, die deutsche Sprache, nicht wahr? Die deutsche Sprache, wo existiert sie denn? Nirgends. Sondern in jedem Kopf jemandes, der behauptet, dass er das Deutsche mehr oder minder beherrsche, muss sie individuell existieren. Ja? Es gibt gar nicht die deutsche Sprache, sondern es gibt die deutsche Sprache in meinem Kopf und in Ihrem Kopf und in allen anderen Köpfen immer wieder anders. Ja? Aber es gibt sie eigentlich nicht als ein Ding wie ein Glas Wasser oder ein Buch oder was immer es ist. Das ist doch ganz seltsam eigentlich. Ja? Und wiederum können wir uns fragen, wie weit verstehen wir uns denn eigentlich, wenn jeder seinen eigenen Kopf hat, in dem die Sprache drin ist und aus dem sie nicht heraus kann. Ja? Denn die Luftschwingungen, die sie da nun produzieren, sind ja nicht die Sprache, die sie produzieren, wie man immer sagt, sondern es sind Luftschwingungen, mit denen sie etwas, was bei ihnen im Kopf angeblich existiert, irgendwie loswerden wollen, ja? Nach außen äußern wollen, wie das Wort heißt, äußern wollen, und sie hoffen dann dabei, dass irgendjemand diese Schwingungen auf seine Weise interpretiert. Okay, gut, aber die Sprache, nicht einmal die deutsche Sprache, existiert. Ja? Und wenn sie in dem Kopf eines jeden, der Deutsch beherrscht, existiert, dann passiert noch etwas. Sie existiert da von mir aus jetzt, in diesem Augenblick. Und wenn sie nachher rausgehen, dann sprechen sie auf ihre eigene Weise. Und sie verändern die Sprache. Ja? Sie merken das doch auch an Wörtern. Ich weiß nicht, vor Jahren, als ich in Innsbruck war, da fiel mir auf, dass die Leute, wenn ihnen etwas besonders gut gefiel, immer sagten Spitze. Das kannte ich nicht aus Deutschland. In Deutschland sagte man geil oder sowas ähnliches. Das heißt, die deutsche Sprache kann es auch da in dem Sinne nicht geben. Jeder hat seine eigene Sprache und nicht nur jedes Volk, jede Gemeinschaft, sondern jeder Einzelne auch. Ich habe das Wort geil nie gebraucht, nicht in dem Sinne, wie es Mode war. Und Spitze habe ich erst recht nicht gebraucht und so weiter. Aber man wird danach natürlich auch eingeschätzt. Auch eine ganz allgemeine Sache. Ich erinnere mich an ein Vorkommnis, wir unterhielten uns zusammen in einer Versammlung und In Österreich begrüßt man sich ja auf andere Weise als im Deutschen. Also ich sage zum Beispiel Guten Morgen oder Guten Tag oder Hallo. Hallo gab es damals jedenfalls nicht in Österreich. Und ich sage dann Guten Morgen, worauf ein Kollege wie aus der Pistole geschossen sagt, Sie sind Protestant. Ich sage, warum? Ja, wir sagen Grüß Gott. Ja, das heißt also, man wird nach der Ausdrucksweise tatsächlich immer wieder in Schachteln hineingepackt. Obwohl das nicht in diesem Fall überhaupt nicht stimmt. Ja. Bei uns sagt man nie Grüß Gott. Ich bin aus Norddeutschland und wir verlassen das Grüß Gott dann den Bayern und so weiter. Und das gibt es nicht bei uns. Na kurz und gut, Sie sehen also, dass es eine Menge von Schwierigkeiten gibt, die wir miteinander besprechen müssen. Das wollte ich Ihnen zeigen. Jetzt zum Abschluss noch etwas, was sicherlich das Ganze zusammenfassen kann. Wir haben ja schon gesehen, in der Art und Weise, wie wir jetzt miteinander gesprochen haben, dass zwar jeder seine eigene Sprache hat, seine eigenen Gedanken über die Sprache hat und so weiter, dass es aber Verbindungen gibt. Ja? Sie glauben, Sie verstehen im Wesentlichen, was ich gemeint habe. Ich hoffe das auch auf eine ähnliche Weise. Und am Ende werden wir alle wahrscheinlich sagen, Gott sei Dank, die Vorlesung ist vorbei und da sind wir uns dann einig. Was da hinzukommt, das werden wir später dann auf eine andere Weise behandeln müssen. Wir sind schon miteinander irgendwie relationiert, wir Menschen, ja? Wir zusammen, unter anderem über die Sprache, über unser Verhalten und so weiter. Und das wirkt sich aufeinander aus. Also wenn ich vorhin sagte, wenn ich in den Spiegel schaue, sehe ich nicht mich, sondern ich sehe mein Spiegelbild, was etwas anderes ist. Wenn ich jemanden anschaue, sehe ich nicht den jemanden, sondern mein Bild, das ich mir von jemandem mache. Aber diese Relationen, die da herrschen, die sind ganz, ganz wichtig. Wir sind untereinander schon relationiert. Oder ein Ausdruck, den Saussure, soviel ich weiß, Ferdinand Saussure geprägt hat, der aber eben heutzutage auch Gemeingut etwa der Physik ist, nämlich Dustien. Alles hängt mit allem zusammen. Im gesamten Universum. Alles hängt mit allem zusammen, bedeutet zugleich, dass wir voneinander abhängig sind, obgleich wir einzelne Individuen sind, die auf eigene Kosten und Gefahr sozusagen leben müssen. Und dass also wir trotzdem in irgendeiner Weise zusammenhängen, und das ist sehr rätselhaft noch, wie das ist. Ich weiß nicht, ob wir im Laufe der Zeit da noch etwas Licht hineinbringen können. Es gibt noch einen anderen Spruch, der stammt von dem berühmten Kardinal Nikolaus von Kues. Kues schreibt sich so. Eine kleine Stadt an der Mosel. Nikolaus von Kues, 15. Jahrhundert. Omnia in omnibus. Alles ist in allem enthalten. Das besagt letzten Endes das Gleiche wie das, was später dann Saussure formuliert hat. Und wir werden also jetzt das nächste Mal, ich habe mir sagen lassen, ich müsste relativ früh aufhören. Das nächste Mal möchte ich Ihnen mehrere verschiedene Sprachstrukturen vorstellen. Sprachen, die Sie mit Sicherheit nicht beherrschen. Das ist das Interessante an der Sache, dass Sie mir glauben müssen. Wir werden sehen, ob diese Sprachstrukturen, die völlig anders funktionieren, wie etwa das Deutsche, ob sie sich auf die Mentalität der Sprecher auswirken oder nicht. Ja, das wäre etwas, was wichtig ist. Denn wenn das der Fall ist, und jetzt sind wir wieder bei der Translation, wenn es der Fall ist, dann ist die Übersetzung, in dem Sinne, wie ich es vorhin gebraucht habe, die Translation von einer Struktur in eine andere, ja eigentlich auch gekoppelt an eine ganz andere Weltsicht, ein ganz anderes Verhalten der Menschen. Ja? Gibt es dann überhaupt die Möglichkeit, etwas zu übersetzen aus der einen Struktur in eine andere und die Möglichkeit, sich trotzdem noch in irgendeiner Weise zu verstehen oder zu verständigen? Ich bringe Ihnen ein paar exotische Sprachen, Sie werden wahrscheinlich dann sehr erstaunt sein, wenn Sie wiederkommen, dass man sich überhaupt auf diese Weise verstehen kann und so weiter, aber da mache ich Sie dann ein bisschen neugierig. Jetzt Frage, ist das in Ordnung, wenn ich so rede? Oder möchten Sie lieber langsamer oder was anderes? Was anderes habe ich mir nicht vorbereitet. Lauter. Es tut mir leid, ich habe offensichtlich seit Babyzeiten meine Stimme beibehalten. Ich kann nicht laut sprechen. Das liegt dann hier dran. Aber da muss der Neid kriechen. Ja gut, ich werde es versuchen. Melden Sie sich doch, wenn Sie etwas nicht verstehen. Ja? Manchmal schaue ich so ein bisschen herum, aber ich laufe dann immer wieder weg vom Mikrofon. So. Also, tschüss.
Fangen Sie mal, Frau Wiesel.